Entweder ist man derjenige, der sich bewegt und verändert, weil er innovativ denkt und einfach ein bisschen vorausschaut. Oder man ist derjenige, der sich erst dann verändert, wenn es richtig wehtut. Produkte, Hardware kann man irgendwo nachahmen. Das heißt, wie kann ich mich abheben? Durch einen sehr, sehr guten Service. Weil das lässt sich nicht replizieren. Manche werden das vielleicht auch verschlafen, aber das ist halt die harte Realität.
Das ist der Industrieimpulse-Podcast von Indomera. Mit Wachstumsthemen rund um die Industrie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Industrieimpulse-Podcast. Heute zu Gast Albert Gorlik. Und zwar geht es heute um das Thema After-Sales-Service, Service im Maschinenbau. Und ich bin sehr gespannt und sehr neugierig, weil in der Regel in den bisherigen Podcast-Folgen haben wir immer viel darüber gesprochen, wie man Neugeschäft erzielt, wie man Marketing macht, wie man Recruiting macht, aber wie man aus dem Kundenbestand das bestmögliche umsatztechnisch rausholt, als auch einfach im Service präsent ist, eine sehr hohe Kundenzufriedenheit hat. Das hatten wir noch nie dabei und deswegen bin ich sehr gespannt, was Albert zu berichten hat. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich heute diese spannende Pionierrolle einnehmen kann. Sehr gut.
Wunderbar. Genau, du kannst ja gerne einmal erzählen, was ihr mit ZyncTÜV macht, wie auch so eure Entwicklung gewesen ist. Ihr habt ja nicht direkt mit dem gestartet, was ihr heute macht. Ich glaube, das ist für viele auch mal spannend zu sehen, wenn man gerade aus dem vielleicht traditionellen Maschinenbau kommt oder vielleicht auch grundsätzlich aus der traditionellen Industrie und man in einem Familienunternehmen ist, das vielleicht seit vielen Generationen oder Jahren existiert, hat man ja meistens nicht so Berührungspunkte in die Gründerszene oder Startup-Szene, wenn man es so nennen mag. Ihr seid jetzt ja vielleicht auch über die ganz anfängliche Startup-Phase schon hinaus, aber hol doch gerne mal die Zuhörer und Zuschauer ab.
Sehr, sehr gerne. Albert Gorlik mein Name. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer bei der ZyncTÜV GmbH. Wir sind ein Unternehmen, das in Bielefeld ansässig ist, sich komplett dem Maschinen- und Anlagenbau verschrieben hat. Also man könnte ja fast schon sagen, dem Rückgrat der deutschen Ökonomie. Wir beschäftigen uns, wie du richtig gesagt hast, mit dem After-Sales- und Service-Geschäft des Maschinen- und Anlagenbaus. Das heißt, an sich Kernprodukt ist Software. Software, die in manchen Fällen kombiniert wird mit der Hardware-Komponente. Es geht nämlich im Endeffekt darum, dass wir unseren Kunden eine zentrale Leitstelle für den Service bieten wollen, wie er dann auch im Endeffekt seine Service-Prozesse abwickeln kann, deutlich effizienter den Kunden bedienen kann, sei es bei Problemen, sei es bei einem technischen Support, aber auch das Ganze weiter auszubauen. Und ich finde es ganz spannend, dass ich dann heute der Pionier bin für das Thema After Sales, weil vor allem auch in der Maschinen- und Anlagenbaubranche jetzt, wir haben es uns natürlich deutlich früher erhofft, dass dieser Schwung in Richtung After Sales und Service Fokus kommt. Aber jetzt sind wir definitiv da, dass die Unternehmen gemerkt haben, okay, das Neuanlagengeschäft stellt sich vielleicht ein bisschen schwierig dar. Oder definitiv schwieriger, als es noch vor ein paar Jahren war oder in den letzten Jahrzehnten. Und sich jetzt viele Unternehmen darauf konzentrieren oder mehr stärker fokussieren, was kann ich aus dem Bestand herausholen? Wie kann ich meine Kunden besser unterstützen? Und das ist unser Ansatz. Also ich, vielleicht um das nochmal zusammenzufassen, wir sehen uns jetzt nicht als reiner Software-Dienstleister, ne? Kaufe uns ein, wir werfen dir ein Stück Software über einen Werkszaun und dann viel Erfolg damit, sondern wir versuchen, die Unternehmen dabei zu begleiten, diese Service-Reise mitzugehen. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß weiterhin und ist, glaube ich, ein sehr, sehr super spannendes Feld, in dem wir uns da gerade bewegen.
Was mich interessieren würde, wie seid ihr zu dem Thema gekommen, dass ihr After-Sales und das Service-Geschäft im Maschinenbau angeht? Was habt ihr vielleicht vorher probiert? Was hat auch nicht so funktioniert? Und was hat dann dazu geführt, dass ihr genau dort gelandet seid?
Ich glaube, die Reise, die wir selbst durchlaufen sind, ist schon sehr, sehr interessant. Ich würde gar nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat, sondern dass der Markt, in dem wir uns befinden, wir konzentrieren uns aktuell auf den deutschsprachigen Raum, also den Dachraum, dass man da vielleicht noch nicht so weit war. Jetzt hole ich mal aus. Wir sind damals damit angefangen, neuartige Geschäftsmodelle in den Maschinen- und Anlagenbau zu bringen oder das zu unterstützen. Bedeutet, vielleicht hat das der ein oder andere mal schon mal gehört, Equipment as a Service, Pay-per-Use-Geschäftsmodelle, wo es am Ende gar nicht mehr darum geht, ein Stück Metall, das irgendwas machen kann, dem Kunden zu verkaufen, sondern das Endergebnis zu verkaufen. Bedeutet bei einem Pay-per-Use-Modell eine nutzungsbasierte Abrechnung der Maschinenleistung.
Das bedeutet, als Maschinenbauer will ich eine Maschine produzieren, wird die dann aber quasi nicht meinem Kunden als Einmalzahlung verkaufen, sondern dem Kunden das in die Halle des Kunden stellen. Und der Kunde wird für jedes Teil, was durchläuft oder immer, wenn er es verwendet, quasi dafür zahlen.
Genau. Also dafür, es gibt unterschiedliche Ausprägungsstufen. Man fängt meistens damit an, quasi nutzungsbasiert das Ganze zu verrechnen, weil das am einfachsten zu managen ist, also von der Abrechnungsthematik. Und dann geht es weiter in Richtung, ich lasse den Kunden für ein fertiges Ergebnis, also ein fertiges Teil, Paper Outcome oder Paper Part vielleicht, bezahlen. Und dann gibt es noch weitere Schritte, das Ganze zu entwickeln, bis hin wirklich zu einer Produktion as a Service, wo der Kunde sagt, hey, ich möchte hier, weiß ich nicht, Autoreifen herstellen. Stellen wir mal bitte eine Produktion hin und kümmere mich darum, dass das Ganze läuft, damit ich dich dafür bezahle für den bezahlten oder produzierten Reifen. Und damit haben wir begonnen. Tatsächlich unser erster Kunde, der zu der Zeit auf uns zugekommen ist, hat gesagt, hey, wir entwickeln da jetzt eine neuartige Maschine. Wir sind selbst kein Maschinenbauer, haben aber diese Kompetenz intern für unsere Produktion. Und ja, man sagt, die Dinger, wir laden euch gerne mal ein. Die Maschinen, die wir da haben, die sind gigantisch groß. Wir wollen das in einem kleinen Format anbieten, damit es quasi dem Kunden zur Verfügung gestellt werden kann, in so einer Art Mietmodell mit nutzungsbasierter Komponente abgerechnet wird. Und ja, das war der Anstoßpunkt. Es war nicht erst der Kunde und dann die Idee, sondern erst die Idee und dann haben wir die Kunden gesucht. Und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt, dass wir teilweise auch mit Unternehmen zu tun hatten, die schon Marktführer sind in ihren Bereichen, die an solchen Modellen arbeiten. Und ein sehr prominentes Beispiel ist die Firma DMG Mori, die zu dem Zeitpunkt, das war so, ich glaube 2018, 2019, wo wir so langsam dran gearbeitet haben, diese Art von Modell auf den Markt gebracht hat. Es gab in allen unterschiedlichen Bereichen, auch global, sehr, sehr viele Beispiele, die sehr, sehr erfolgreich waren. Ich weiß nicht, ob du wusstest, das klassische Beispiel dafür ist Rolls-Royce, die nicht nur Autos, luxuriöse Autos herstellen, sondern Triebwerke für Flugzeuge.
Das wusste ich tatsächlich, ja.
Sehr gut. Ist so ein klassisches Beispiel für diese Art von Geschäftsmodell. Ja. Und da geht es hauptsächlich darum, dass das Triebwerk dafür bezahlt wird, was es leistet, nämlich eine Betriebsstunde in der Luft.
So. Das heißt, die werden so abgerechnet über das Pay-per-Use-Modell?
Ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil das Modell, ich glaube, 1970, 1980 in den Jahren schon entwickelt wurde. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich, dass Rolls-Royce dafür zuständig ist, dass die Triebwerke funktionieren, dass sie überwacht werden, dass sie bei, ich sag mal, Anomalien, komischem Verhalten, was man natürlich in der Luft im Flugzeug nicht haben möchte, dass man dafür vorsorgt und sich darum kümmert. Und das ist die eigentliche Motivation dahinter. So, und das war der Punkt. Viele Unternehmen haben erstmal offen darauf reagiert. Viele Maschinenbauer, wo es zu der Zeit, also das waren so die Anfänge Corona-Pandemie, dann war 2022, fing es mit irgendwelchen Lieferkettenproblemen an, gewisse Konflikte auf der Welt. Und dann wurde die Offenheit, hat sich ein bisschen gewandelt in Richtung Zurückhaltung. Aber wenn ich diese Art von Geschäftsmodell einführen möchte, ist das ein gewisses Risiko, weil ich verkaufe die Maschine nicht mehr, sondern gehe in Vorleistung.
Ja.
So, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, der Markt ist vielleicht im deutschsprachigen Raum ein bisschen defensiv. Ne? Wir kennen das ja auch hier selbst bei uns in der Region Ostwestfalen. Ist, glaube ich, dafür bekannt für Zurückhaltung. Aber wir haben halt gesehen, drüben in den USA fliegt das Modell.
Das heißt, da gibt es viele Maschinenbauer, die schon mit dem Modell gut arbeiten, wo es auch funktioniert. Wie machen die das denn? Weil wenn ich jetzt riesige Anlagen baue, ist es ja ein immenses Invest so. Teilweise häufiger 6-7-stellig, vielleicht sogar teilweise 8-stellig, wenn es enorm große Anlagen sind. Läuft das dann da über Banken ab? Also die müssen es ja irgendwie auch refinanzieren, nehme ich mal an. Ne? Oder sind das einfach riesige Unternehmen, die selbst Investoren im Hintergrund haben und dann so ein Modell fahren?
Also ich in Kürze zusammengefasst, ja und nein. In den meisten Fällen gibt es quasi Refinanzierer, die dann im Hintergrund stehen und sich dann darum kümmern. Und dann gibt es auch gewisse, ich sag mal, unterschiedliche Modelle. Ne? Also Im Finanzierungsmarkt hast du die klassische Bank, dann hast du Leasinggesellschaften, die vielleicht ein bisschen anders ticken. Dann hast du aber auch quasi Special-Purpose-Vehikel, die dafür gegründet werden, wo Investoren dann von außen Geld reingeben und das dann darüber refinanziert wird. Es gibt unterschiedliche Modelle. Am Ende haben sich da so ein paar etabliert. Aber meistens ist das gar nicht so die Hürde gewesen, die Refinanzierung hinzubekommen. Weil so ein etablierter Maschinenbauer hat halt einen gewissen Credit Score und ne, also ja. Das ist meistens nicht die Hürde, sondern eher die Veränderung im Modell selbst, also im Vertriebsmodell, im Servicemodell. Und ein Grund, warum das in den USA meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktioniert, da hat man von Anfang an, also die Service-DNA, die ist vorhanden. Also dieses den Kunden zu bedienen, den Kunden zum bestmöglichen Ergebnis zu führen. Ich will nicht sagen, dass das im deutschsprachigen Raum nicht der Fall ist, aber wir konzentrieren uns sehr, sehr stark auf das Produkt selbst. Und das war ein Punkt. Und dann sind viele Unternehmen noch gar nicht so weit, diese oder haben nicht diese Fähigkeit, das Risiko bewerten zu können von diesem Geschäftsmodell. Ja, weil wenn ich dir jetzt hier eine Maschine hinstelle und sage, bitteschön, du kannst produzieren, dann muss ich auch wissen, wie geht es der Maschine. Weil nur wenn sie funktionsfähig ist, kannst du sie nutzen und ich bekomme Geld dafür für die Nutzung. Das ist ein Beispiel.
Das heißt, ich brauche die Daten quasi, ne?
Genau, ich brauche die Daten unter anderem. Und dann gibt es noch weitere Prozessschritte, die dahinter stecken. Und deswegen haben wir dann standen wir an einem Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, es braucht vielleicht ein System, das dabei unterstützt, diese Fähigkeiten aufzubauen. So, und es gibt nicht nur im Maschinenbau so ein Konzept, das nennt sich die Servitization. Und das, was ich gerade erklärt habe, ne, dieses Geschäftsmodell, steht eigentlich, das ist so die Königsdisziplin, ganz am Ende dieser Reise. So, und dann haben wir mal geschaut, wie viele Unternehmen.
Quasi genau bei dem schwierigsten Level gestartet.
Ja, ja, genau. Weil man möchte ja natürlich auch irgendwie innovativ sein und ja. Mich hat das sehr, sehr gereizt, halt so ein komplexes Problem anzugehen. Ja. Aber dann haben wir gemerkt, okay, vielleicht müssen wir näher ran an die Realität. So, und die Realität ist, ja, man kann es erlaubt sagen, in vielen Unternehmen, vor allem auch im Mittelstand, immer noch, ich will jetzt nicht sagen Zettel und Stift, aber in einigen Unternehmen ist man halt nicht weit davon entfernt oder nicht weit weggekommen von diesem Zettel und Stift-Denken.
Ja. Was ja auch die letzten Jahre häufig ausgereicht hat, muss man ja auch sagen. Also die letzten Jahre ist ja der Maschinenbau auch sehr, sehr stark gewachsen. Also wenn man jetzt die letzten Monate mal ein bisschen rausnimmt. So, und jetzt merkt man ja auch, das hast du eben auch schon gesagt, dass ein Umdenken stattfindet auf vielen Ebenen, ne?
Ja. Ja, absolut. Also ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus, dass sich diese Veränderung jetzt quasi bemerkbar macht. Vor allem beim Thema Fachkräftemangel, ne? Also da, wo ich vorher zu vergleichsweise noch niedrigeren Lohnkosten, ne, die jetzt auch gestiegen sind, eine Menge einfach Personal hatte, um den Service dann auch irgendwie anders zu bedienen, dann klassische Feuerwehreinsätze, die man so im Maschinenbau hat, die hätte man dann sehr, sehr gut bedienen können. Aber wir haben es ja ganz klar, schwarz auf weiß, wissen wir, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine Menge Fachleute in den Ruhestand gehen werden. Da muss man halt umdenken, ja. So, um diese Fähigkeiten aufbauen und einfach effizienter werden in den eigenen Serviceprozessen. So, und das ist halt das, wo wir zurückgegangen sind und gesagt haben, okay, welche Fähigkeit brauchst du dafür? Du musst wissen, wie es den Unternehmen geht. Deswegen ja. Maschinen vernetzen, überwachen, Zustandsüberwachung, das ist so ein Thema. Dann noch ein Stück weiter zurückzugehen. Wie kriege ich denn überhaupt raus, welche Maschine ich überhaupt im Feld habe? Also kannst du dir gar nicht vorstellen, wie häufig ich die Frage stelle, ja, wie groß ist denn Ihre installierte Basis? Kennen Sie überhaupt als Serviceverantwortlicher das Potenzial, das Sie eigentlich haben, um es zu bearbeiten?
Was bedeutet installierte Basis als Begriff? Also kann ich jetzt nicht so zuordnen.
Also die installierte Basis, im Endeffekt sind alle Maschinen, die im Feld sind, die verkauft wurden. Dann kann man nur unterscheiden zwischen, welche ist die aktive installierte Basis, also welche Maschine gibt es noch und wird noch betreut, weil deutscher Maschinenbau, Qualitätsmaschinenbau bedeutet, Maschinen halten teilweise 20, 30, 40 Jahre. Manchmal gibt es die einfach nicht mehr. Und diese Frage, was ist dein Potenzial? Also wie viele Maschinen habt ihr überhaupt im Feld? Also das kommt sehr, sehr selten vor, dass mir jemand aus der Pistole geschossen sagen kann, ich weiß es ganz genau, es sind, weiß nicht, 2341. Häufig ist es so ein, muss ich erstmal durchatmen und ja, müsste ich mal nachschauen. Und das ist halt allein schon ein Zeichen dafür, dass man einfach die Systeme und die Strukturen nicht dafür geschaffen hat, um proaktiv im Service unterwegs zu sein. Genau, und das ist halt so diese Reise, die wir unternommen haben, von wirklich Königsdisziplin zurück, diese Fähigkeiten aufzubauen. Und so ist dann auch im Endeffekt die Plattform, die wir entwickelt haben, gewachsen und der Ansatz, den wir hier unterstützen.
Was würdest du so sagen, sind so die größten Herausforderungen und Probleme, die du häufig siehst, vielleicht aber auch Blindspots? Ich stelle jetzt die Frage mal bewusst ein bisschen offener, um auch den Raum zu geben. Blindspots, die du viel siehst im Maschinenbau, wenn es um Service After Sales geht?
Ja, das ist eine weit gefasste Frage. Ich glaube, ein großer Blindspot, wie gerade eben erwähnt, ist, wie groß ist das Potenzial überhaupt? Das häufig. Dann ein weiteres Thema ist, glaube ich, noch sehr stark unterschätzt, dass die Servicemannschaft, die tagtäglich beim Kunden ist, eigentlich der erste Vertriebler ist. Ähnlich so wie es im Fußball ist, der Stürmer ist der erste Verteidiger, ist es dann im Endeffekt der Servicetechniker zum Beispiel, der beim Kunden ist, was für mein Gefühl häufig unterschätzt wird, dass da eine Menge Potenzial einfach besteht, das man heben könnte, wenn man denn den Servicetechniker nicht nur als Schrauber zum Beispiel einsehen würde, sondern wirklich als erster Anlaufpunkt für den Kunden und Sprachrohr vom Kunden ins eigene Unternehmen.
Klar, der sieht ja die Probleme und kann daraus Bedarfe identifizieren und da Möglichkeiten, dem Kunden weiterzuhelfen und dadurch natürlich auch wieder neue Umsatzströme zu erzielen, ne?
Ja, und ich würde da sogar noch ein Stück weitergehen. Es ist nicht nur das Erkennen von Bedarfen und von Problemen, es ist auch, ne, in Richtung Verkaufspsychologie. Ich glaube, jeder weiß oder jeder kann sich hineinversetzen in die Situation, dass ich von jemandem kaufe, dem ich vertraue. Und die Servicetechniker oder die Servicemannschaft, das sind diejenigen, die tagtäglich in die Werkshallen reingehen, Probleme lösen, möglichst schnell und häufig dann halt einfach die unterschätzten Helden sind, aber ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis haben. Weil dann der Instandhaltungsleiter dem Servicetechniker ein paar Sachen anvertraut, was man vielleicht plant, ne, um das Werk zu erweitern, den Maschinenpark zu erweitern. Und ich glaube, das ist immer noch ein sehr unterschätztes Potenzial. Wobei auch da so ein bisschen dieser Konflikt da ist. Also ich glaube, viele Servicetechniker zum Beispiel wollen gar nicht so diese Vertriebsrolle einnehmen. Ne? Also die wollen eigentlich die Probleme lösen. Dafür sind sie im Endeffekt angetreten. Das ist die Leidenschaft bei vielen. Aber ich glaube auch, das merkt man, dass häufig so die Karriere eines Servicetechnikers meistens dazu führt, dass er dann irgendwann die Leitung des Services übernimmt, dann vielleicht andere Positionen. Und es gibt so die einen oder anderen, die man, glaube ich, damit quasi motivieren kann oder incentivieren kann, auch aktiv Servicevertrieb zu betreiben. Aber das ist meistens so ein bisschen der Konflikt, den ich da sehe.
Ich habe die Diskussion auch häufig mit einem guten Freund von mir, der ist Physiotherapeut, also ganz andere Branche, aber gleiches Problem. So. Und der hat eine Praxis, eine super gute Praxis für Selbstzahler. Und da ist halt dann auch immer so, wie baut man die Prozesse so auf? Weil teilweise könnten die halt Patienten helfen und die Patienten wissen gar nicht, dass die Praxis überhaupt helfen kann. Und die Physios haben Angst, irgendwie über die Leistung teilweise in irgendeiner Weise zu sprechen, wenn es so in diese Richtung Vertrieb verkäuferisch geht. Und dann gehen halt einfach viele Dinge unter. Und dann hat er mir erzählt von einer anderen Physiotherapiepraxis, die haben dann angefangen, Vertriebler einzustellen und die Gesundheit nicht auszubilden, quasi als so eine Art Account Manager für die Patienten, um dann quasi darüber so um die Ecke quasi den Bedarf zu erkennen, die passenden Pakete zu platzieren, damit den Leuten wirklich geholfen werden kann. Weil an sich ist ja Vertrieb nicht schlecht, weil es hilft ja den Leuten, wenn nichts verkauft wird, können Leute nichts kaufen und wenn man nichts kaufen kann, kriegt man die Probleme nicht gelöst. Ist ja, aber klar, in Deutschland hat Vertrieb immer so eine schlechte Assoziation, ne? Und gerade im Servicebereich, wenn ich eher der Techniker bin, so, und da drin sind die Leute ja gut, dann ja, ist das schon problematisch. Und dann ist es natürlich als Unternehmen spannend, wenn man sich irgendwie überlegt, wie baue ich entweder halt dann eine Struktur oder Prozesse so, dass ich es halt trotzdem erkenne und trotzdem Bedarfe klar habe. ne, dass ich halt einfach systematisch anders vorgehe, ne, wenn ich halt das kulturelle Problem habe, weil meistens ist es leichter, das natürlich über ein System zu lösen, als über die Menschen, ne, weil die hatten, glaube ich, die eine Praxis hatte versucht, 1,5 Jahre lang die Physios umzutrainieren mit Vertriebsseminaren und allem drum und dran. Jemand haben die gesagt, okay, wir stellen jetzt Vertriebler ein. Und das ist ja quasi bei euch genau das Gleiche, nur dass man nicht Vertriebler einstellen muss, sondern dann eure Software wahrscheinlich nutzt, ne?
Unter anderem. Also ich glaube, unsere Software spielt dann eher die Rolle der Unterstützung. Ich bin auch nicht der Typ, der immer sagt, hier Software und Digitalisierung um jeden Preis. Weil am Anfang steht immer das Ziel, das man damit erreichen möchte. Und der Prozess dahinter und die Software soll diesen Prozess unterstützen. Und diesen Prozess, dieses Proaktive im Service, das gibt es hier und da. Viele Maschinen- und Anlagenbauer versuchen, sich im Geschäft mit Wartungsverträgen Kunden zu binden, da irgendwie so ein wiederkehrendes Geschäft aufzubauen. Und das versuchen wir unter anderem damit zu unterstützen. Aber ich glaube, du hast da ein sehr, sehr spannendes Beispiel genannt. Habe ich noch nicht so gehört in der, sag mal, Medizinbranche, dass man so in diese Richtung geht. Also an sich, also ist, glaube ich, sehr, sehr gut gesagt, würde ich komplett so unterschreiben, dass bei uns sehr, sag mal, Vertrieb diesen komischen Anstrich hat. Entweder ist man der Marktschreier oder man ist der schmierige Klinkenputzer, der Leuten unbedingt was verkaufen möchte. Aber das ist, glaube ich, auch eines der Probleme in der Wahrnehmung des Ganzen. Ne? Deswegen ich sagen würde, die Leute drüben in den USA zum Beispiel, jetzt hier keine großartige USA-Werbung machen, aber ich glaube, viele Punkte sind da anders verankert. Und diese sich selbst verkaufen, das ist, glaube ich, von Anfang an schon irgendwie im Schulsystem mit verankert, mit Essays, Präsentationen, die gemacht werden müssen. Und das geht dann so weit, dass man einfach versucht, mit dem Gedanken an den Tag zu treten, ich möchte Probleme lösen, Probleme identifizieren und dann eine optimale Lösung verkaufen. Und dann verkaufe ich es halt, ja. Aber dieser Vertrieb muss erstmal das Problem kennen, identifizieren und das Problem lösen wollen. Und ich glaube, das ist so der Ansatz, den man fahren sollte.
Das heißt, eine der Herausforderungen, weil das jetzt ein bisschen den Bogen geschlagen, eine der Herausforderungen ist quasi einfach gar nicht zu wissen, welche Maschinen habe ich überhaupt, welche Bedarfe existieren, was ist vielleicht bei den Kunden, die ganz früher bei uns mal eine Maschine gekauft haben oder vielleicht sogar vor kurzer Zeit gekauft haben, was ist eigentlich operativ los und wie könnten wir dort den Kunden noch besser helfen, noch bessere Lösungen zu liefern. Siehst du daneben noch andere Herausforderungen oder würdest du sagen, das ist eigentlich so der Kern?
Ich meine, es gibt eine Menge Herausforderungen. Eines weiteres habe ich ja schon genannt, Kapazitätsproblem, Fachkräftemangel, weil sich halt sehr, sehr viele Dinge einfach wandeln gerade. Man merkt, dass der Fachkräftemangel nicht nur beim Maschinenbauer, also beim Hersteller der Maschine, einschlägt, sondern auch auf der Gegenseite. Ja, beim produzierenden Unternehmen, das vielleicht die Maschine dafür nutzt, um, weiß nicht, Tiefkühlpizzen herzustellen. So, und da das Instandhaltungspersonal wird auch immer weniger. Und ne, es entsteht so ein Vakuum, das gefüllt werden muss. Und wo ich glaube, dass die Maschinen- und Anlagenbauer mit dem eigenen Servicegeschäft, wenn sie es effizienter aufstellen würden, sehr, sehr gut füllen können und diese Chance nutzen können für sich. Weil ja auch eine Sache ganz klar ist, ich sag mal, Produkte, Hardware kann man irgendwo nachahmen. Das sieht man ja ganz, ganz stark. Ne? Ich glaube, es wurde ja auch schon in der einen oder anderen Folge bearbeitet, dieses Thema, dass einfach die Qualitätsstandards, zum Beispiel aus Asien, immer höher werden. Ja. Das heißt, damit kann man sich nicht mehr differenzieren. Preistechnisch sowieso nicht mehr. Das heißt, wie kann ich mich abheben? Durch einen sehr, sehr guten Service. Weil das lässt sich nicht replizieren. Und da tun sich auch asiatische Unternehmen, so wie ich es auch mitbekomme, wenn ich mich mit Geschäftsführern aus dem Maschinenbau austausche, die tun sich einfach schwer. Ne? Also die können das nicht. Oder es ist einfach auch eine Entfernungssache. Genauso wie wir dann, wenn aus Deutschland her Maschinen nach China verkauft werden, dass es da auch schwierig ist. Also vermutlich so eine Frage, die sehr, sehr offen gestellt ist, zu beantworten. Ich glaube, das merkt man, da könnte ich stundenlang drüber sprechen, wo ich so die blinden Flecke sehe. Ja. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es mittlerweile erkannt wird und dass sehr viel in dem Bereich investiert wird und dass der Beitrag vom Service zum Gesamterfolg des Unternehmens definitiv erkannt wurde.
Ich habe, glaube ich, diese Woche gelesen, dass jetzt gerade in Q1 2026 auch nochmal die Umsätze oder die Aufträge im Maschinenbau, glaube ich, um 15% zurückgegangen sind, circa. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war irgendwas in der Größenordnung. Wie ist so deine Wahrnehmung gerade jetzt so bei der wirtschaftlich schwierigen Zeit mit all den politischen Unsicherheiten? Wie schätzt du dahingehend auch nochmal so oder wie nimmst du die Entwicklung wahr? Also das ist ja jetzt schon mehrfach gesagt, es wird immer wichtiger. Aber wie denkst du, ist da auch so der Zusammenhang und spielt das mit rein? Und welche Möglichkeiten eröffnet das gerade jetzt, wenn ich vielleicht noch mehr Unsicherheiten habe, dass ich dann drüber nachdenke, meinen After-Sales-and-Service-Bereich neu zu sortieren als Maschinenbauer?
Ich denke, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf. Das Thema ist ja jetzt nichts Neues. Hey Leute, investiert in euren Service. Bislang war man einfach sehr verwöhnt in der Branche, dass es einfach läuft. Auftragsbücher sind rappelvoll, man kommt gar nicht hinterher. Teilweise gefüllt für die nächsten 2-3 Jahre. Das ist natürlich eine Luxussituation und das verändert sich jetzt sehr, sehr stark. Deswegen, ich habe das auch so kennengelernt, dass Entscheider im Maschinenbau können Charaktere sein oder zwei Eigenschaften haben. Entweder ist man derjenige, der sich bewegt und verändert, weil er innovativ denkt und einfach ein bisschen vorausschaut. Oder man ist derjenige, der sich erst dann verändert, wenn es richtig wehtut. Und das fängt jetzt an. Klar, es gibt sehr viele Branchen, wo es einfach noch sehr, sehr gut läuft, weiterhin. Aber so insgesamt, ich meine, jeder liest die Zeitung, hört die Nachrichten und man merkt, dass es da einfach gerade schwierig wird. Und das ist meiner Meinung nach ein Beschleuniger dafür, dass Unternehmen sich schneller damit auseinandersetzen. Manche werden das vielleicht auch verschlafen, aber das ist halt die harte Realität, dass wenn man sich halt nicht anpasst an die Gegebenheiten, ist, glaube ich, normal, ist der Wandel, dass man dort halt einfach schwierig haben wird in der Zukunft.
Ja. Wie geht der Spruch, ne, für die richtig dicken Köpfe hat das Leben richtig dicke Bretter? Geht in die Richtung. Wenn man jetzt verstanden hat, okay, ich will jetzt was verändern, die letzten Jahre merke ich vielleicht als Inhaber, habe ich den Servicebereich ein bisschen steifen lassen oder ich merke jetzt zumindest, okay, da geht noch mehr, ich will mehr rausholen. Was sind so die Punkte, die ihr euch im Bereich Service anschaut? Also in welchen Phasen geht man sowas an, wenn man merkt, okay, ich will da ganz vorne mitspielen, will ganz vorne mit dabei sein. Was sind so die Punkte, worauf man sich konzentrieren sollte? Vielleicht auch gern so ein bisschen in Phasen sortiert oder so, oder wie so ein Ablauf bei euch aber ist.
Ja. Grundsätzlich schauen wir uns erstmal an, in so einem ersten Gespräch, in einem ersten Austausch, wo steckt ihr überhaupt? Also wie ist euer Servicegeschäft aufgehängt? Welche Systeme nutzt ihr? Welchen Beitrag hat der Service zum insgesamten Umsatz beispielsweise? Einfach nur, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sind wir jetzt gerade? Dann schauen wir uns an, okay, was ist der nächste sinnvolle Schritt? Und deswegen habe ich es auch eingangs gesagt, für mich ist dieses ganze Thema Service eine Reise, eine Entwicklungsreise. Man kann nicht von Phase 1 zu Phase 5 der Königsdisziplin springen innerhalb von einem Jahr. Das wird niemand hinbekommen. Deswegen muss man schauen, okay, wo kann ich ansetzen, dass ich schneller werde, effizienter werde, Wissen sicher oder sichern kann, aber vor allem näher dran komme an den Kunden, häufiger zum Kunden komme und am Ende die Beziehung damit stärke. Und ich habe dieses Konzept der Servitization schon mal genannt. Je nachdem, wo man nachschlägt, gibt es unterschiedliche Phasen. Ne? Man kann es in 3 Phasen unterteilen, man kann es in 5 Phasen unterteilen. Aber häufig stehen die Unternehmen ganz am Anfang bei dem klassischen, ich verkaufe eine Maschine und dann ist sie mir egal. Sell and forget, kann man es nennen. Yeah. So, dann kommt die zweite Phase, fail and fix, wo die Unternehmen angefangen haben, vielleicht auch aus der eigenen Maschinenproduktion dann Techniker daraus zu machen, die zum Kunden fahren, wenn irgendwie ein Problem besteht. Also so die nächste Phase. Die dritte Phase geht dann weiter in Richtung Service-Exzellenz. Also wie kriege ich das geregelt hin, dass ich eine Serviceabteilung habe, eine Mannschaft, die sehr, sehr, ich sag mal, effizient arbeitet und auch die richtigen Unterstützungssysteme hat. Dann ist die nächste Phase, die vierte, in Richtung quasi digitale Angebote. Wie kann ich es schaffen, nicht nur das Ersatzteilverkaufsgeschäft anzukurbeln oder Wartungsangebote zu schaffen, sondern wie kann ich darüber hinaus dem Kunden einen Mehrwert in der digitalen Welt anbieten?
Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, einige. Also ein Part, den wir auch teilweise übernehmen, ist dann beispielsweise die Zustandsüberwachung. Ne? Also eine Maschine des Kunden zu vernetzen, damit der Kunde Zugriff auf die Daten hat, das beispielsweise in sein MES-System füttern kann, aber dass auch gleichzeitig der Maschinenhersteller im Service einen Blick drauf haben kann. Ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen mit so einer Pulsuhr, die um die Maschine geschnallt wird, die dann einem sagt, hey, hier gibt's gerade eine Störung, es ist kritisch, hier bahnt sich gerade etwas an. Ne, weil das führt dann dazu, dass Verfügbarkeiten gesteigert werden können. Man kann schneller eine Störung beheben, weil sofort die Informationen zur Verfügung stehen. Das ist ein Beispiel.
Okay.
Ein weiteres Beispiel vielleicht auch Kundenportale. Also dem Kunden Informationen zur Verfügung stellen. Dokumentationen, Handbücher, Schaltpläne, Serviceberichte zur Verfügung zu stellen. Alles das, was mittlerweile auf Kundenseite auch irgendwo abgelegt werden muss. Oder Serviceanfragen über solche Portale stellen zu können. Also da die Kommunikation zu erleichtern. Das sind so Möglichkeiten.
Okay, spannend. Das ist quasi schon die höchste Stufe oder gibt es darüber hinaus noch eine?
Die nächste Stufe wäre dann, also für unser Verständnis, so wie wir das in diesen fünf Phasen definieren, wäre dann im Endeffekt ein ergebnisorientiertes Geschäftsmodell.
Okay, das, was wir am Anfang hatten.
Paper-Outcome, genau.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt als Maschinenbauer Thinktiff einsetze? Das heißt, ich habe dann ein Dashboard, wo ich dann die Maschinendaten sehe oder wie merke ich das in der Praxis?
Es kommt tatsächlich darauf an, in welcher Phase wir dich abholen als Maschinenbauer. Ne? Und deswegen, in diesem ersten Gespräch schauen wir uns an, okay, seid ihr gerade wirklich noch bei Zettel und Stift? Ist beispielsweise eine Erfassung der installierten Basis vorhanden? Ne? Leben diese Daten im ERP-System? Gibt es vielleicht ein CRM-System, wo das abgelegt ist? Oder ist es irgendwie eine Maschinenliste in Excel? Weil wir setzen schon an diesem Punkt an.
Ja.
Also du kannst dir vorstellen, dass dieses System, diese Plattform im Endeffekt Informationen bündelt. Das heißt, im Mittelpunkt steht die Maschine, das sogenannte Asset Management, ne? Also die Verwaltung der Maschinen, die Verbindung, die Maschine gehört dem Kunden, bei dem Kunden habe ich den Ansprechpartner. Einfach die Informationen, die im Kern dafür gebraucht werden und im Service ja optimal arbeiten zu können. Dann gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, okay, wie seid ihr zum Beispiel im technischen Support aufgestellt? Wenn der Kunde anruft, weil er ein Problem hat oder eine Ersatzteilanfrage hat, wie erfasst ihr das? Wie bearbeitet ihr das? Schlichtweg gibt es ein Ticketsystem. So, das bieten wir mit an. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die dazukommen. Das heißt, das ist so diese Basis, die wir schaffen. Ein System für den Service. Meistens leben diese Prozesse in einem ERP-System, das nicht dafür gedacht ist. Oder in irgendeinem anderen System oder irgendwas, was man sich gebastelt hat. Ne? Excel, Outlook, man kennt's. So, und dann kannst du einen Schritt weiter gehen. Ne? Dass viele unserer Kunden sagen, wir möchten einsteigen in die Zustandsüberwachung, in den proaktiven, datenbasierten Service und möchten dem Kunden damit quasi so eine integrierte Dienstleistung bieten. Dass er weiß, hey, du bezahlst jetzt Summe X dafür, ich regelmäßig einmal im Jahr. Und wir kümmern uns darum, dass wir einen Blick drauf haben auf die Maschinen und Anlagen. Und da kannst du dir das genauso vorstellen, wie du es gesagt hast. Es ist im Endeffekt eine Art Dashboard. Ich habe den Blick, wo befinden sich die Maschinen? Liegt gerade eine Störung an? Wenn es eine Störung gibt, habe ich jegliche Informationen, um diese Störung zu identifizieren, zu diagnostizieren, wie es ein Arzt machen würde. Und kann ich vielleicht anhand der Parameter auch erkennen, dass sich eine Maschine in einem Grenzbereich bewegt oder dass demnächst auch ein Stillstand droht. Ich rede nicht so gerne über Predictive Maintenance, weil das so meistens als Schlagwort reingeworfen wird. Davon sind viele Unternehmen meilenweit entfernt. Viele wollen da hinkommen, aber diese Basisarbeit, die Erfassung der Daten, die Verarbeitung etc., das fehlt häufig. Aber das ist so ein Teil, wo wir die Unternehmen dann mit dieser Basis abholen und dorthin entwickeln wollen, zu diesem Predictive Maintenance Ansatz als Kernfähigkeit, um einfach proaktiven Service zu bieten.
Hast du ein Kundenbeispiel, vielleicht, weiß jetzt nicht, ob ihr offen drüber reden dürft, ansonsten vielleicht auch anonymisiert, wo du sagst, irgendwie, das haben wir mal geschafft, dass man, also irgendwie vielleicht in der wirtschaftlichen Dimension das auch greifen kann. Sicherlich gibt es Faktoren, die sieht man nicht, weil wenn ich einen Unfall vermeide, sehe ich ja nicht, dass der Unfall kommt. Es ist ja genauso, ne? Die Maschine wird ja im Idealfall, gibt es gar nicht mehr den Ausfall, aber vielleicht habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, hey, das und das haben wir irgendwie bei einem Kunden realisiert, wo du mal so einen Einblick auch geben kannst.
Ja, da gibt es, glaube ich, eine Menge. Ich habe ein sehr, sehr konkretes Beispiel von einem Unternehmen, das gar nicht so weit weg von hier sitzt. Ich mache es mal anonym. Aber da war der Ansatz ganz klar, die Problemdiagnosezeit zu verkürzen. Das heißt, wir stellen uns vor, die Maschine hat eine Störung, es gibt ein Problem. Und dann geht es meistens so los, dass der Kunde erst vielleicht auch spät bemerkt, dass es ein Problem gibt, dass die Maschine stillsteht, sich dann erstmal selbst dran setzt, das Problem zu lösen. Eventuell irgendwann nicht mehr vorankommt und dann den Weg sucht und den Draht zum Maschinenhersteller und zu dem Serviceteam. Das läuft über Telefon, per E-Mail. Man spielt ständig Informationspingpong. Hey, lieber Kunde, beschreib mal, was liegt denn vor? Kannst du mir vielleicht am HMI, also am Display der Maschine, ablesen, welcher Störungscode angemeldet wurde? Damit man so ein bisschen versteht, okay, was liegt beim Patienten vor? Und der Prozess dauert teilweise wirklich Tage, bis diese Informationen ausgetauscht wurden. Und der Techniker oder der Support-Mitarbeiter das Gesamtbild kennt und sagen kann, alles klar, das können wir aus der Ferne lösen. Oder, hey, lieber Kunde, mach bitte 1, 2, 3 und dann haben wir das Problem gelöst. Oder im schlimmsten Fall, ich muss einen Techniker losschicken. So, und dieser Prozess ist sehr, sehr langwierig. Und jetzt bei dem speziellen Kunden, die sind im Bereich der Absauganlagen, Filteranlagen unterwegs, in unterschiedlichen Branchen, Holz, Möbelindustrie zum Beispiel. Und da haben wir es vor allem in der ersten Pilotphase geschafft, von 10 Fällen 9 deutlich schneller quasi diagnostizieren zu können.
Ja.
Weil diese 9 Fälle sind halt so diese einfachen Fälle, die man mit ein paar Datenpunkten sehr, sehr schnell lösen kann. Und das ist ein sehr, sehr gigantischer Hebel, den man da in Bewegung setzt. Einfach, ne, treten sehr, sehr viele dieser Fälle auf, ja. Wenn ich 90% davon deutlich schneller bearbeiten kann. Also in der Regel sind das irgendwo zwischen 26% und 36% schneller. Dann ist das ein Hebel auf die Produktivität.
Ja.
Und am Ende auch die Verfügbarkeit für den Endkunden.
Ja. Ja, das ist ja auch spannend, wenn ich als Maschinenbauer mich mehr und mehr in diese Richtung entwickle. Wie du ja schon gesagt hast, es wird ja schwieriger, am Markt sich durchzusetzen und Aufträge zu bekommen durch Preiswettbewerb, Innovationsdruck, der auch entsteht. Es ist ja nicht nur der Preis und die Kostenstrukturen, gerade wenn ich da irgendwie im Service so stark aufgestellt bin und dann zum Beispiel damit werben kann und dass ich da auch irgendwie gewisse Zeiten oder Quoten nennen kann, habe ich ja auch eine immense, ja, Kredibilität und dadurch auch wieder Möglichkeiten, mich vertrieblich zu steigern, unabhängig von dem direkten Kunden, der auch davon partizipiert, ne?
Ja, absolut. Also man sieht das, der Maschinen- und Anlagenbau ist natürlich sehr, sehr breit gefächert. Ja. Wo sieht man sowas zum Beispiel? Im Bereich der Intralogistik. Weil du kannst dir vorstellen, ein automatisiertes Lager, das vielleicht Material in die Produktion bringt oder aus der Produktion nimmt, fertige Erzeugnisse, wenn es da zu einem Stillstand kommt, dann steht eigentlich die gesamte Produktionskette. Mhm. Vor allem, wenn es dann vorne ist, das automatisierte Lager. Deswegen ist da das Stichwort Reaktionszeit ein sehr, sehr großer Hebel. So, und wenn ich jetzt als Anlagenbauer da hingehen kann, es gibt vielleicht eine Ausschreibung, Lastenhefte und da stehen grundsätzliche technische Informationen drin, ne, wie soll die Anlage ausgelegt sein, und ich dann noch on top sagen kann, obwohl es vielleicht nicht in der Ausschreibung drin steht, dass ich eine Reaktionszeit von, weiß ich nicht, 4 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde bieten kann, dann ist das ein Thema, wenn der Wettbewerber das nicht kann, dann ist das natürlich ein sehr, sehr starkes Argument. Ja. Und da in solchen Fällen sieht man das, ja. Dass es halt ein sehr, sehr großer Treiber einfach ist dafür, sich zu differenzieren.
Seht ihr bei euren Kunden auch, dass es teilweise davon abhängig ist, wo der Kunde wiederum seine Kunden hat? Wir haben nämlich neulich mit einem Maschinenbauer gesprochen, der auch darüber geredet hat, dass zum Beispiel im asiatischen Markt oder teilweise auch in Afrika halt ein ganz anderes Verständnis von Service ist, weil man sich dann denkt, ja, das machen wir selbst, bei uns sind die Fachkräfte auch nicht so teuer. Gerade wenn man jetzt wahrscheinlich im europäischen Raum aktiv ist, weiß nicht, wie es Richtung Amerika ausschaut, ist ja der Standard wahrscheinlich auch ein anderer, was ein Kunde erwartet. Wie sind da so eure Erfahrungen? Sagt ihr, die Maschinenbauer, die in gewissen Regionen unterwegs sind, für die ist es noch relevanter als für andere? Oder wie nehmt ihr das wahr?
Also da gibt es schon sehr große Unterschiede in dem Verständnis. Also das, was man hierzulande oder ich würde sagen auch in Europa wahrscheinlich kennt, ist, meine Produktion braucht eine Kapazität von, ich sag mal, 10 Maschinen. Dann kaufe ich halt 10 Maschinen und ich muss dafür sorgen, dass die bestmöglich betrieben werden können, also möglichst geringe Ausfallzeiten haben. Ja. Ich selbst war noch nicht in einem Produktionswerk in China zum Beispiel, aber stehe natürlich im Austausch mit Unternehmen, die vielleicht aus China in den europäischen Markt eintreten oder halt einfach Berührungspunkte damit haben. Und ich höre sehr, sehr häufig, dass da das Mindset ist, wenn ich theoretisch 10 Maschinen brauche, dann stelle ich mir da 15 hin, weil wenn die eine ausfällt, dann kann ich die nächste anschmeißen. Ne? Also diese Dringlichkeit, diesen Service zu erbringen, ist halt eine andere. Und deswegen auch da die Vermutung einfach, dass es daher kommt, dass dieses Serviceverständnis der asiatischen Anbieter vielleicht ein anderes ist und wir uns deswegen sehr, sehr gut in Europa oder in der westlichen Welt, nenne ich es mal, dass wir uns dadurch sehr, sehr gut differenzieren können, weil wir das halt einfach kennen.
Ja.
Und die halt nicht.
Auch gerade vielleicht auch für die Zuhörer, wir gucken mal bei uns, wenn wir mit den Kunden so Marketing-Workshops machen und uns quasi anschauen, wie positioniert man sich, um neue Aufträge zu gewinnen, versuchen wir immer möglichst so Zahlen, Daten, Fakten herauszufinden, weil die meisten, wo man sich so die Webseiten anschaut, da steht immer drauf, alles aus einer Hand, ihr vertrauensvoller Partner seit x Jahren, so, das sind halt so diese Floskeln und das ist ja an sich super, wenn ich alles aus einer Hand bekomme, aber was halt immer richtig, richtig gut ist, ist halt, wenn ich Zahlen, Daten, Fakten habe und sagen kann, wie 95% Erstbemusterungsquote, unter 1% Reklamationsquote, Servicezeiten innerhalb von 1,5 Stunden, was auch immer, aber halt mit Zahlen, Daten, Fakten belegt, funktioniert viel besser in Kampagnen und das sieht man auch wirklich datenbasiert. Und gerade da ist das natürlich super, wenn man mit euch dann zum Beispiel in diese Richtung geht und dann halt wirklich diese Zahlen hat, die liefern kann, datenbasiert auch wirklich sagen kann, so und so schnell sind wir, das beweisen kann, im Zweifel sogar noch, und damit kredibel nach außen auftreten kann, ist halt brutal stark, ne?
Zu 1000% gebe ich recht. Es ist die Realität, dass viele, vor allem dann Sonneanlagenbauer, wirklich dieses Verständnis haben, dass sie dem Kunden alles aus einer Hand liefern.
Und ja.
Na, so dieser Standardmaschinenbau, der wandert halt immer stärker ab.
Ja.
Aber diese Komplexität, das können wir sehr, sehr gut.
Ja. Also
den Standardkram, den verlieren wir halt leider Stück für Stück.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, je spezifischer ich sowas, so Leistungsmerkmale herausarbeiten kann, die mich abheben vom Wettbewerb, desto besser ist es.
Ja.
Nur das Problem ist, dass viele Angst davor haben, sowas nach außen zu tragen.
Ja.
Zu sagen, hey, ich sichere dir jetzt 4 Stunden Reaktionszeit zu.
Klar, wenn man es dann nicht hält, hat man die Kehrseite, ne?
Ja. Und das ist halt wieder so dieses Mindset-Thema, ne? Deswegen bin ich immer, also ich bin irgendwie ein sehr, sehr optimistisch eingestellter Mensch, ja. Was nicht heißt, dass ich irgendwie kopflos in irgendwelche Sachen reinrenne, ja. Sondern versuche einfach mutig an die Sachen ranzugehen. Ja. Und das ist halt eine Sache, die ich den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, den Menschen da einfach mitgeben möchte, da ein bisschen mutiger zu sein, weil nur wenn man was wagt, ne, wer wagt, der gewinnt, beziehungsweise wer nichts wagt, der auch nichts gewinnt. Von daher, das ist halt so ein bisschen dieser Zwiespalt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das bei euch ist in den Projekten, wenn ihr den Leuten sowas rauskitzeln wollt, tut ihr euch da, funktioniert das gut, ist das leicht oder müsst ihr da schon ziehen und zerren?
Mal so. Also manchmal haben wir Kunden, die selbst richtig gute Ideen mitbringen, wo es dann darum geht, da Feinschliff reinzubringen. Manchmal ist es auch sehr, sehr zäh, an die Daten in irgendeiner Weise dranzukommen. Manchmal hat man auch das Problem, dass Unternehmen wirklich richtig, richtig gute Punkte haben, aber dann genau dieser Punkt kommt von dir. So nach dem Motto, ja, aber was ist, wenn wir das einmal nicht halten können? Was wir dann natürlich versuchen ist, also man kann ja in zweierlei Hinsicht ein Versprechen aufbauen. Man kann ja sagen, so und so ist es immer. Oder man kann halt sagen,
bisher haben wir das und das immer erreicht, was ja nicht unbedingt bedeutet, dass es für die Zukunft genauso ist, aber wenn es ja wirklich stimmt, dann kann ich es ja auch rausstellen. So, das ist ja auch immer die Frage, in welchem Grad kommuniziert man, und dann kriegt man das durchaus auch ganz gut gelöst und ganz gut hin, aber ja, ist nicht immer so super einfach, und häufig ist es ja auch, diese Punkte einmal rauszuarbeiten, ist halt ein immenser Hebel für die gesamte Zukunft. Also wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, die produzieren Kosmetik im B2B-Bereich, also quasi White-Label-Kosmetikproduktion, und da haben wir dann auch ja, so ein klares Wertversprechen rausgearbeitet, wie schnell man das Muster bekommt, ne, in 3 bis 4 Wochen, und dass man sich bis zu 10.000 Euro Entwicklungskosten sparen kann. Und so argumentiert halt niemand in dem Markt, und es funktioniert halt richtig, richtig gut. So, und es stimmt halt auch, die können das wirklich liefern, und dann, warum sollte ich das nicht rausstellen? Und hätten die jetzt nur den Slogan gehabt, wir sind ihr Kosmetikpartner, dann funktioniert's, dann ist das seine Hand, funktioniert halt nicht so gut, ne, und das sieht man halt durchaus auch sehr, sehr spannend, dass, wenn man halt so ein paar Dinge verändert, und das können nur wirklich wenige Worte sein, es hat einfach eine massiv andere Wirkung. Das heißt, selbst wenn ich eine Webseite habe, ich verändere nichts auf der Webseite, aber ich verändere die Hauptüberschrift, die ganz oben steht, und tausche da 4 oder 5 Worte aus, kann halt sein, dass ich den 3- oder 4- oder 5-fachen Effekt von der gesamten Seite habe, ne? Also manchmal sind es die Details, die aber dann einen riesigen Effekt haben, ja.
Ja, vielleicht sind es gar nicht die Details, sondern eher Mut zur, ich sag mal, Spezifikation von solchen Sachen. Ja, also da sind wir selbst nicht die allerbesten drin gewesen. Wir versuchen immer stärker dran zu arbeiten, uns zu trauen, sehr spezifisch zu kommunizieren. Ja. Ne, weil am Anfang denkt man sich natürlich, vor allem auch als irgendwie Startup-Gründer, zur Anfangszeit, ich möchte den größtmöglichen Markt erschließen und, ne, auf jeglichen Pitch-Decks aufschreiben, wie gigantisch dieser globale Markt ist. Aber wenn man dann mal in die Realität reinschaut und sieht, okay, die kann ich ja gar nicht alle erreichen, weil dann würde ich ja eine eierlegende Wollmilchsau produzieren, das hat noch nie jemand geschafft. Ne? Ja. Und deswegen muss man das, glaube ich, auch mutig sein, dann sehr speziell zu kommunizieren. Also kenne deine Zielgruppe, das ist ja, glaube ich, euer Brot- und Muttergeschäft. Wen spreche ich an, was ist dem Menschen wichtig? Selbst wenn ich im B2B-Geschäft unterwegs bin, sind ja am Ende Menschen dahinter, die Entscheidungen treffen, und nicht Unternehmen. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob es dann Unternehmens-KI irgendwann mal geben wird. Und dann, was biete ich denn an? Und dann möglichst spezifisch das auch zu belegen, was der Vorteil daraus ist. Ne? Ich glaube, das ist ein Lernprozess, den man machen muss, um da auch nicht so vergleichbar zu sein, sondern herauszustechen, auch in der Kommunikation.
Und gerade das, glaube ich, verstehen jetzt immer mehr Unternehmen. Ne? Also wir haben immer noch die Situation, dass viele halt sagen, ja, wir sind in einer Nische und bei uns funktioniert Marketing grundsätzlich nicht, bei uns kennt schon jeder. Und die Frage ist ja auch nicht nur, ob einen jemand kennt, sondern wie kennt mich jemand und was denken die konkret über mich? Und selbst wenn mich jemand kennt, aber der noch nicht Kunde bei mir ist, kann man ja nicht sagen, okay, Auftrag ist erfüllt, sondern im Endeffekt will man ja auch weiter wachsen und Kunden gewinnen. Und gerade da ist dann natürlich super essentiell, wenn ich dann zum Beispiel im Service, aber natürlich auch in anderen Bereichen gut aufgestellt bin, da dann konkret argumentieren kann. Und ja, macht schon Sinn. Was mich noch interessieren würde, um vielleicht auch nochmal so einen Ausblick zu geben, aktuell tut sich ja unglaublich viel mit KI und sämtlichen Entwicklungen. Wie würdest du ja so die Servicewelt in Zukunft einschätzen? Also mit all dem, was ihr so seht und die Entwicklung, die stattfinden. Was ist so deine Prognose für die nächsten Jahre? Was verändert sich? Entweder aufgrund von Technologie, aber vielleicht auch aufgrund, ja, der gesamten gesellschaftlichen, politischen Entwicklung, die gerade so stattfinden. Ich meine, es verändert sich alles wochenweise oder täglich. Deswegen eine sehr schwierige Frage, aber vielleicht hast du ja trotzdem 1, 2 Gedanken, die du teilen magst.
Indeed, eine sehr weit gefasste Frage. Ich würde erstmal damit anfangen, worin muss man gut sein? Glaube ich, das ist das Wichtige. Und die Veränderung kommt dann meiner Meinung nach danach. Ne? Also wenn ich jetzt für unsere Branche, in der wir aktiv sind, sprechen soll, dann geht es darum, die Punkte Speed and Convenience optimal hinzubekommen.
Convenience heißt Bequemlichkeit, ne?
Genau, das heißt, so schnell wie möglich und so bequem wie möglich an zum Beispiel, Ersatzteile zu kommen. Da spielt KI eine sehr große Rolle, weil wenn man sich vorstellt, es gibt Unternehmen, die haben 100 Mitarbeiter, die haben 10.000 Maschinen im Feld, die aktiv sind, das heißt 10.000 potenzielle Objekte, die hungrig sind nach Ersatzteilen, nach Verschleißteilen, da kommt eine Menge Anfragen rein. So, wie bearbeite ich das? Aktuell, menschlich, jemand schaut sich das Ganze an, priorisiert, bewertet, wo ist es vielleicht eine lose Anfrage, wo ist wirklich Bedarf dahinter? Das sind alles Dinge, die lassen sich automatisieren. Auch ein Thema, wobei ihr, glaube ich, beim letzten oder bei einem der letzten Podcasts gesprochen habt, ist das ganze Thema Screening von Bewerbungen oder in diesen Kernprozessen steckt eine Menge, ich sag mal, Potenzial drin, wo sehr, sehr viel Arbeitszeit verschwendet wird. Und das kann man lösen, ich glaube, da erzähle ich jetzt nichts Neues, indem man es halt smart automatisiert und dann auch KI als Baustein nutzt. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also zu verstehen, wo habe ich Costs of Inaction? Also wenn ich jetzt so weitermache, was kostet mich das eigentlich? Was sind die Opportunitätskosten daraus? Ein zweiter Punkt ist, sich schnell adaptieren zu können an Kundenbedürfnisse, einfach schnell reagieren zu können. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die man einfach beachten sollte, die einfach sich sehr, sehr stark verändern werden. Ne? Das hängt auch damit zusammen beim Thema Fachkräftemangel. Springe ich vielleicht hin und her, aber ich glaube, bei der Frage, das lässt sich nicht so auf einen Punkt beantworten. Da hängen sehr, sehr viele Punkte zusammen. Aber ich glaube, das meiste hängt damit zusammen, Speed and Convenience zu erreichen. Wie komme ich dahin? Ja. Ja, und das, jetzt mal das ganze geopolitische, globale mal außen vor zu lassen. Ich glaube, das sind so Dinge, da muss man sich definitiv umschauen. Ja. Und auch nicht nur umschauen, sondern den Stein ins Rollen bringen, um da nicht komplett überrollt zu werden.
Ja. Ja, cool. Wir haben immer zum Abschluss der Folge immer quasi eine Schlussfrage. Vielleicht kennst du sie auch schon aus dem vorherigen Podcast. Bei dir will ich sie heute aber anders stellen, deswegen der Überraschungseffekt jetzt. Und zwar stell dir mal vor, du wärst jetzt Geschäftsführer von einem Maschinenbauunternehmen und du dürftest dir drei Impulse mitgeben. Das können halt Ideen, Mindsets, Strategien, alles Mögliche sein. Können theoretisch auch Werte sein. Du dürftest dir drei Impulse mitgeben, um gezielt in dem Bereich After Sales und Service das Unternehmen möglichst stark aufzustellen. Und du wüsstest als Geschäftsführer halt sonst nichts über diesen Bereich, aber diese drei Dinge dürftest du dir mitgeben. Was wären so die Punkte, die du auf den Zettel schreiben würdest?
Schau mal, ob ich auf drei Punkte komme. Der aller wichtigste Punkt, da habe ich irgendwann mal in so einem Uniseminar jetzt nicht zum ersten Mal gehört, aber da kam es sehr, sehr stark raus. Hör auf die Leute, die in deinem Unternehmen arbeiten. Also versuch nicht derjenige zu sein, der alles am besten weiß und von oben der große Herrscher ist, sondern hör den Leuten zu und hör auch wirklich hin. Ja. Weil die Leute, die tagtäglich im Service, im After Sales arbeiten, die kennen die Probleme am besten. Ja. Gib denen eine Bühne, dass man darüber sprechen kann. Was kann man verbessern? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, der aller wichtigste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich konkret auf zwei weitere kommen würde. Ich glaube, das wäre so ein Part, einfach an diesem Mindset zu arbeiten. Einfach Co-Kreation im Unternehmen zu ermöglichen. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den dann auch der Christian in einem der letzten Podcasts.
Für die Zuhörer, es geht um Christian Joho von OWL Maschinenbau. Da hatten wir auch eine Folge schon, wo wir viel über Innovation gesprochen haben. Also falls Sie die noch nicht gesehen haben, gerne einmal reinschauen.
Definitiv, also sehr empfehlenswert. Ich glaube, da war es einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den er gebracht hat. Tut euch zusammen. Also vernetzt euch, schaut, dass ihr gemeinsam mit anderen Unternehmen vielleicht an Konzepten arbeitet. Das merken wir selber, wenn wir mit Maschinen- und Anlagenbauern unterschiedlicher Art die zusammenbringen in einen Raum und dann Ideen entwickeln. Dann hat jeder was davon, ne? Und kann dann im Endeffekt eine gewisse innovative Idee wieder mit ins Unternehmen nehmen. Ich glaube, das sind so die Punkte, die ich da aufzählen würde, die, glaube ich, sehr, sehr relevant sind. Es sei denn, du wolltest noch auf weitere Punkte hinaus, wie irgendwelche technologischen Hacks, irgendwelche speziellen Prompts, die ich mitnehmen soll, wenn wir über das Thema KI sprechen. Ich weiß nicht, ob du selber noch da einen spannenden Punkt einfach sehen würdest, den du jetzt einfach mitnehmen würdest.
Wäre einfach grundsätzlich, dass man sich als Unternehmen nochmal klar die Frage stellt, okay, wie generieren wir eigentlich aktuell unsere Umsätze? Wie setzen sie sich zusammen? Deswegen fand ich auch deine Frage spannend, die ihr mal euren Kunden stellt. Wie viel ist eigentlich der Serviceanteil vom Umsatz? Und da halt auch wirklich zu schauen, was haben wir vielleicht für Möglichkeiten, Umsätze mitzunehmen, die wir aktuell liegen lassen, obwohl sie eigentlich viel leichter zu holen sind als die Umsätze, für die man gerade sehr, sehr viel tut und kämpft. Weil ich glaube, häufig gibt es da so ein verzerrtes Bild, dass man so ein bisschen betriebsblind wird über die Zeit und man einfach so die Sachen, die vielleicht sehr banal sind, gar nicht so sehr wahrnimmt, obwohl man dann riesigen Hebel hat. Und das wäre noch so ein Punkt, den ich sehe. Ansonsten bin ich auch in dem Bereich Service und After Sales tatsächlich kein Experte und würde mich da sehr gut zurückhalten.
Naja, aber das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ne, zu erkennen, welches Potenzial, welchen Hebel habe ich da. Weil viele Unternehmen haben einfach gewisse, ich sag mal, schlummernde Potenziale in sich, die einfach wegen Betriebsblindheit links liegen gelassen werden. Schon ein wichtiger Punkt, aber deswegen dieses Thema Betriebsblindheit lässt sich auch dadurch lösen, dass man einfach im Unternehmen darüber spricht und andere Leute, die vielleicht noch nicht betriebsblind sind, einfach mit einbindet in den Prozess.
Ein Freund von mir hat mal gesagt, der auch im Marketing tätig ist, dass die immer sehen, der größte Hebel für neuen Umsatz und den fast jeder liegen lässt, ist einfach Bestandskunden proaktiv nach Empfehlungen zu fragen. So, ne, also wie viele Unternehmen gehen wirklich mal einmal im Monat, einmal im Quartal all ihre Bestandskunden durch und fragen aktiv nach einer Empfehlung an? So wird wahrscheinlich fast niemand im klassischen Mittelstand machen. Selbst wir als Agentur machen selten. Also wir werden zwar initiativ dann weiter empfohlen, aber dass wir gezielt unsere Kunden darauf ansprechen, kommt tatsächlich auch noch zu selten vor. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, der meinte ja, theoretisch kann man eine Agentur aufmachen und einfach für andere Unternehmen genau das übernehmen. Man hat einen riesigen Umsatzhebel, ohne dass man komplexe Kampagnen und all das irgendwie bauen müsste. Deswegen, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der halt ja hier auch wieder perfekt andockt. Ne? Weil wenn ich einen richtig guten Service habe, nah am Kunden dran bin, habe ich erstmal eine höhere Kundenzufriedenheit. Dadurch kriege ich mehr Empfehlungen, erziele mehr Umsatz und zeitgleich, wenn ich nicht mal mehr proaktiv, also die einen empfehlen dann vielleicht so nochmal weiter, aber zum anderen kann ich dann ja auch proaktiv wieder anfragen und dadurch auch wieder wachsen. Also ich glaube, es gibt da auch viele Hebel, die einfach auch übersehen werden, obwohl sie da sind. Ne? Also das wären so.
Am Ende ist es das zu Ende Spielen des Spiels, ne? Ja. Weil man steckt so viel Arbeit rein in die Kundenbeziehung, baut eine erstklassige Maschine, die super Leistung bringt, kümmert sich um den Service, kümmert sich darum, dass die Anlage auch tiptop läuft und dann diesen nächsten Schritt zu gehen, weil man hat ja gute Arbeit geleistet, ja. Ne? Warum dann nicht mal nachzufragen? Weil ich glaube, wenn man so den durchschnittlichen Instandhalter fragt, ja. Der hat sicherlich in seinem Freundeskreis wahrscheinlich einen weiteren Instandhalter. Weil ne, in kleinen Ortschaften, wenn es da mehrere Betriebe gibt, ja. Man kennt sich ja untereinander. Ne? Ja. Und das ist halt auch dann wahrscheinlich Teil, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, so dieses Mindset-Thema. Ne? Ja. Man gibt was und dann sich vielleicht zu schämen, mal zu fragen, hey, könnt ihr auch mal was für uns tun? Könnt ihr uns auch weiterempfehlen? Auch aktiv danach zu fragen.
Ja, ich glaube, was halt immer ein riesiger Punkt ist, ist halt auch, also gerade wir Deutschen sind ja meistens in unserer Leistungserbringung sehr, sehr, sehr gut. Ne? Also ist ja hier auch bei uns vielleicht regional nochmal besonders geprägt, aber meistens sehr konservativ, sehr bodenständig und dann sehr qualitätsbewusst. Und ich glaube, wenn man wirklich zu 100% hinter seine eigenen Leistungen sieht und sich auch mal anschaut, was Kunden für Probleme hatten, wenn sie bei anderen Unternehmen bestellt oder beauftragt haben, dann fängt man an, in einer gewissen Weise ja auch so ein, also man agiert aus einem Mindset, dass man nicht selbst etwas braucht, indem man nach einer Empfehlung fragt, sondern dass man noch mehr Leuten helfen kann. Und ich glaube, das ist einmal wichtig für einen selbst zu realisieren. Also wir haben das zum Beispiel auch gemerkt, wir hatten Kunden, die hatten vorher 5-stellige Summen in Social Media Marketing investiert, sei es für Recruiting oder Neukundenkampagnen. Und sie hatten einfach gar keine Effekte, so. Und zum Beispiel bei einem Kunden, die haben halt Recruiting, also bei Neukundenkampagnen dauert es ja manchmal auch, bis du einen Effekt merkst, gerade wenn es sehr traditionelle Branchen sind. Das muss man schon vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten, aber gerade wenn es jetzt so um Recruiting geht, hatten die SBS-Programmierer Elektroniker gesucht, hatten da irgendwie 15.000 Euro ausgegeben, Kampagnen geschaltet und null Ergebnis, also 3 Bewerbungen, aber die waren alle nicht geeignet. Dann dachten die schon, dass der Weg an sich nicht funktioniert, weil sie halt dachten, ja okay, hier gibt's irgendwie Melitta und Vago und viel größere Unternehmen, da können wir einfach nicht mithalten. So, dann sind die halt über eine Empfehlung zu uns gekommen. So, und dann hatten wir halt die Stellen, glaube ich, in 3 Monaten oder so besetzt und dann hatten wir sogar 5 Leute eingestellt, obwohl die, glaube ich, nur 2 oder 3 suchen wollten. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber die Qualität war halt so gut, dass sie nochmal mehr Leute eingestellt hatten als ursprünglich geplant und es war jetzt kein Riesenkonzern, sondern halt ein mittelständisches Betrieb mit irgendwie so 20 Mitarbeitern. So, und das zeigt einfach so, wenn wir jetzt denen nicht so proaktiv geholfen hätten, hätten sie halt nie diese Entwicklung genommen. Und heute sind die total dankbar, bei uns Kunde zu sein. Und deswegen ist es, glaube ich, so dieses Mindset, dass man sich einfach auch nochmal vergegenwärtigt, wie vielen Unternehmen haben wir eigentlich schon geholfen mit unseren Maschinen jetzt als Maschinenbauer. Wie zufrieden sind eigentlich unsere Kunden mit uns? Was haben die vielleicht vorher für schlechte Erfahrungen mit anderen Anbietern gemacht? Und dann habe ich ja ein ganz anderes Selbstverständnis. Und dann frage ich solche Dinge ja auch aus einer ganz anderen Energie. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich das als Inhaber die Frage stellt, ne, oder als Geschäftsführer, aber dann halt auch das Team mitnimmt, ne, also gerade dann im Bereich Vertrieb zum Beispiel, dass man dann ja auch den Vertrieb an ein Bewusstsein dafür gibt, was man eigentlich auch bei den Kunden bewegt und was man vielleicht für Unterschiede hat zu anderen Anbietern.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Zirkelschluss zum Anfang des Gesprächs, ne, die Servicetechniker als die Stürmer quasi im Vertrieb, die eigentlich nicht im Vertrieb sind, die aber eine super gute Beziehung haben, ein super gutes Vertrauen aufgebaut haben zum Kunden und das dann dafür zu nutzen. Also ich glaube, sehr, sehr guter Kreis, den wir da gedreht haben.
Perfekt. Ich glaube, dann sind wir auch beim Schlusswort. Ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen? Das wäre noch total relevant, irgendwas, was du mitgeben willst. Ansonsten haben wir es für euch.
Soweit passt es. Mut und nochmal Mut zur Veränderung, zur Verbesserung. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, sehr schön. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wer sich mit dem Bereich After Sales und Service mehr beschäftigen möchte und dort vorankommen will, gerne bei Synctiv einmal melden, bei Albert melden, gerne über LinkedIn oder über eure Webseite. Ich glaube synctiv.io.
Ganz genau, ja.
Genau. Und wer Richtung Marketing, Vertrieb gerne mehr erfahren will, gerne einfach dem Industrieimpulse-Podcast folgen und uns gerne auch auf Spotify und Co. bewerten. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und wenn es Ideen gibt, was Sie noch spannend finden als Thema, auch gerne bei uns melden. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Planbares Wachstum mit Indumera. Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch.